Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und das ist heute unser erster Podcast im neuen Jahr. Also frohes neues Jahr auch für meinen Gast Hannelore Ley. Herzlich willkommen.
Ein frohes neues Jahr für Sie, lieber Herr Gasdorf.
Hannelore Ley von der Stiftung Kinderjahre aus Hamburg, und zu dieser Stiftung kommen wir gleich natürlich, ist aber auch eine Sylt-Kennerin. Frau Ley, erzählen Sie mal, wie das mit Ihnen und Sylt begann.
Also mir hat neulich jemand gesagt, Sie sehen aus wie eine alte Sylterin, und ich habe das mal einfach so als Kompliment genommen. Ich bin tatsächlich eine alte Sylterin, sehr wahrscheinlich, kontrolliert habe ich es nicht, aber die Vorfahren meiner Großmutter väterlicherseits sollen von den Lassens von Sylt abstammen, und irgendwo ist das ja auch meine Linie, und vielleicht bin ich ja tatsächlich aus dem Strange der Lassens von Sylt und reise jedenfalls mindestens seit 1975 regelmäßig nach Sylt und bin dort gerne und lebe dort gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin.
Das finde ich interessant, weil dann ist es ja bald schon 50 Jahre, dass Sie auf der Insel sind. Wie kam das erste Mal Sylt?
Wie kam das erste Mal Sylt? Sylt ist ja für Hamburger eigentlich so ein Naherholungsgebiet, wenn man nicht gerade an die Ostsee fahren wollte. Und wir sind immer Hundehalter gewesen, und Timmendorf wäre ja für Ostseefreunde das erste zu erreichende Ziel. Aber wir fanden Sylt als Ziel reizvoll, mein Mann und ich, und haben uns dann entschlossen, Sylt mal zu besuchen und kennenzulernen, und haben uns da gleich so wahnsinnig wohlgefühlt und auch sehr schnell dann dort eine kleine Wohnung gekauft. Und seitdem hat es keine Unterbrechung gegeben, Sylt zu bereisen.
Jetzt hatten Sie mir im Vorgespräch schon erzählt, Sie haben sozusagen erst mal gestartet mit Westerland. Mhm. Wie hat sich Westerland entpuppt?
Ja, mein Mann war immer so praktisch, und er fand eine Wohnung in Westerland so praktisch, weil man dann, wenn man nicht mit dem Auto fahren möchte, zu Fuß vom Bahnhof zur Wohnung gehen kann und im November und Februar meinetwegen da auch noch zu Fuß zum Essen gehen kann und in irgendeiner Kneipe ein Bierchen trinken oder auch einkaufen, was man möchte. Und deshalb hatte er sich für Westerland entschieden. Aber wir haben als Hundehalter eben auch sehr schnell gesehen, dass Westerland vielleicht doch so für die schnelle Hunderunde nicht so geeignet ist, obwohl man von da aus auch schön laufen kann, aber erstmal los muss, und haben uns dann etwas anderes angesehen und reisen seitdem immer nach Munkmarsch, also wirklich immer in dieselbe Wohnung seit, ich glaube, so 1975 oder 76 oder vielleicht 77 dann, und haben die Wohnung in Westerland in die Vermietung gegeben und die andere Wohnung von den Mieteinnahmen dieser Wohnung genutzt. Und das ist eigentlich einfach eine herrliche Entscheidung.
Das ist ja toll. Und Munkmarsch, das ist ja nun was ganz anderes. Das ist ja Natur pur.
Ja, es ist herrlich. Also man geht raus und guckt über die Heide, und man kann rechts raus spazieren gehen, dann geht man nach Keitum, und man kann links raus spazieren gehen, dann geht man in Richtung, wir haben früher immer gesagt, in Richtung Gestank, denn da war diese Müllhalde immer. Das stinkt da jetzt aber nicht mehr. Also wir gehen in Richtung Kupferkanne, wenn wir links rüber gehen, in Richtung Kampen, und das ist einfach toll, und man kann von da aus wunderbare, schöne Wege gehen, und ich liebe diese Ecke einfach, und sowieso die Wattseite finde ich für Hundehalter immer wieder ein Thema für mich, einfach interessanter und schöner.
Und gibt es bei Ihnen sozusagen Rituale? Also, oder wann fängt für Sie der Sylturlaub an? Wenn Sie jetzt, viele sagen ja, wenn Sie da auf dem Autoreisezug, wie ist es bei Ihnen?
Also das hat sich geändert, seitdem ich, mein Mann ist ja vor 18 Jahren gestorben, und seitdem ich nun alleine nach Sylt fahre, ist es anders. Vorher fing auch der Sylt-Urlaub an, wenn wir am Autoreisezug angekommen waren. Dann hatte mein Mann zwei kleine Flaschen Sekt im Kofferraum, und die hat er rausgeholt, und die haben wir dann auf dem Zug getrunken, und dann war Sylt und dann war Urlaub, und das war toll. Das mache ich nun nicht, wenn ich alleine fahre. Für mich fängt der Urlaub an, wenn ich das Gepäck aus dem Auto rausgenommen habe und alles in die Wohnung transportiert habe. Und ich möchte eigentlich immer mal nur mit meiner Handtasche losfahren. Das kann man aber nicht. Man braucht immer ganz viel. Und der Urlaub fängt dann an, wenn das alles verstaut ist und ich den ersten Hundespaziergang mache.
Und gibt es denn für Sie so Ecken, Sie haben ja, also klar, in Munkmarsch sind Sie viel unterwegs.
Ja.
Was ist denn für Sie so, ansonsten so Orte, die Sie auf der Insel besuchen oder die Sie immer wieder besuchen? Gastronomisch zum Beispiel, gibt es da was, wo Sie sagen, da muss ich immer hin?
Also ich muss natürlich immer einmal nach Sansibar, ohne dem geht's gar nicht. Und das ist dann auch, es fängt mit einem Spaziergang auf der Wattseite an. Erstmal die große Hunderunde auf der Wattseite und dann rüber auf die andere Seite und hoch nach Sansibar. Und man hat da ja immer sofort nette Kontakte zu netten Menschen. Man setzt sich irgendwo dazu und das ist dann ganz schön. Und man versackt da auch einfach gerne mal, weil es Spaß macht. Und aber immer nur so doll versacken, dass man noch bequem mit dem Auto zurückfahren kann nach Munkmarsch, da bin ich sehr gewissenhaft. Das muss einfach sein und ansonsten habe ich gar nicht so viele Restaurants, in die ich immer wieder gehen will, weil ich auch sehr oft mir selber was zu essen koche und finde das auch einfach gut und sitze dann da in meinem kleinen Vorgarten im Strandkorb und speise und bin da auch gar nicht so anspruchsvoll und oftmals hat man auch von zu Hause noch was mitgenommen, was man eben einfach nicht zurücklassen wollte. Also ich bin da ganz flexibel. Was kommt, das kommt und wenn ich unterwegs bin und es fällt mir ein, ich möchte da jetzt einkehren und was essen, dann tue ich das. Aber es ist nicht so, dass ich zielsicher unbedingt da sein muss und manchmal möchte ich unbedingt Kuchen essen, dann muss ich natürlich zur Kupferkanne laufen. Denn das muss man sich aber auch dann erst verdienen. Also das hat man dann ja auch, wenn man da angekommen ist. Aber es hat sich ja auch viel gewandelt. Es gab früher mit meinem Mann zusammen doch Restaurants, in die wir immer wieder gegangen sind, in den 100 Jahre alten Gasthof zum Beispiel. Und ich komme jetzt direkt nicht mehr drauf. Fischfiete hieß es.
Genau, das ist aber auch schon einige Jahre.
Das großartige Fischfiete, das es ja eben schon lange, lange nicht mehr gibt. Also das waren so Standards, die mein Mann und ich immer gebucht haben. Aber Herr Gasthof, wissen Sie, wie das früher war? Wir waren ja noch nicht online und wir hatten auch noch keine Handys. Und da haben wir von Hamburg aus eine Postkarte geschickt an den 100 Jahre alten Gasthof oder an Fischfiete und haben per Postkarte einen Tisch reserviert.
Das ist ernsthaft jetzt?
Ja, so machte man das damals.
Wie herrlich.
Das ging gar nicht anders, ach, cool. Weil die hatten dann auch oft Ferien und Ruhepausen, dann konnte man da telefonisch keinen erreichen. Und wenn sie dann über Weihnachten da waren, dann war es schon zu spät, dann war schon alles ausreserviert oder Dorfkrug. Also das machte man wirklich mit einer Postkarte. Und dann ist immer das Risiko an so einem Tag, an dem man dann für 20 Uhr irgendwo reserviert hat, da war das dann gerade schönes Wetter und draußen toll und man ist in Sansibar versackt und hat gar keine Lust zum Abendessen irgendwo hinzugehen nochmal. Und darum finde ich es einfach schön, den Tag auf mich zukommen zu lassen.
Genau, und einfach mal entspannen. Haben Sie denn da auch, fliegen Sie da auch Freundschaften auf Sylt oder treffen Sie auch Freunde? Weil es ist ja der Vorort, also Sylt ist ja der Vorort von Hamburg.
Ja, kann man sagen. Und ich verabrede mich nie. Weil wenn ich nach Sylt fahre, bin ich eigentlich froh, allein zu sein und raus zu sein. Aber ich gehe keine 10 Schritte oder steige irgendwo auf einem Parkplatz aus dem Auto und es sagt jemand, oh, Sie sind Frau Lei aus Hamburg. Und dann hat man mich erkannt und erwischt und dann spricht man ein paar freundliche Worte und ich finde das natürlich dann auch nett. Aber ich bin auch eigentlich immer gerne da für mich und natürlich da in dem Häuschen, in dem ich immer wohne. Das ist eine kleine Reihenhausgeschichte. Die Nachbarn kennt man nun schon und da begrüßt man sich. Aber da sind dann in den Wohnungen auch oft Mieter, andere Leute, die nicht immer da sind. Also man hat ständig Kontakt und Begegnungen. Man muss sich da nicht noch extra verabreden und abreisen und sagen, bist du da? Dann auch wieder da, ach ja, dann komme ich auch. Also ich finde es so ganz wunderbar.
Gibt es bevorzugte Jahreszeiten, zu denen Sie nach Sylt fahren? Also
ich fahre lieber in der hellen Jahreszeit, in der die Tage länger sind, weil man dann einfach mehr unterwegs sein kann. Denn um 5 im Dunkeln spazieren gehen macht auch keinen Spaß mehr. Und dann sitzt man doch so ein bisschen faul und bequem in der Wohnung. Man liest, man trinkt vielleicht ein Glühweinchen, dann wird man ein bisschen müde und schläft ein. Und dann sitzt man vor dem Fernseher und das ist eigentlich langweilig. Also in der hellen Jahreszeit kann man da einfach mehr erleben. Und ich gucke schon immer so ein bisschen, dass ich möglichst optimalen Genuss davon mitnehmen kann.
Genau, wir haben uns letztes Mal, hatten wir gerade drüber gesprochen, im Sommer dort gesehen.
Ja, ein Traum.
List-Galerieeröffnung bei 25, 26 ja. Grad, es war richtig ja. warm. Aber jetzt sind wir ja schon im Januar und jetzt ist es natürlich die Jahreszeit, wo man vielleicht auch nicht unbedingt auf nee. Sylt sein muss, sagen wir es nee. Mal so. Ne?
Also ich habe wirklich gezuckt und überlegt, möchte ich im Januar fahren oder im Februar und habe gedacht, ach, ich fahre erst im März, dann sind die Tage wirklich schon deutlich länger und das lohnt sich dann einfach mehr.
Jetzt muss ich mal die Chance nutzen, weil Sie ja, wie gesagt, schon seit 75 auf der Insel sind. Was hat sich aus Ihrer Sicht hat sich was gewandelt? Ist Sylt anders geworden? Oder war das da? Ich bin ja noch erst 78 geboren. Ich kann das nicht so beeilen. Ich meine, aber ist es, das war das damals schon so? War das damals auch Gunther Sachs und so 80er? Ja. Also war das damals mehr Glamour?
Also zu dieser Clique habe ich nie gehört, haben wir nie gehört. Und man muss ja nun sehen, dass ich vor fast 50 Jahren auch 50 Jahre jünger war, nicht? Und da auch zu einer ganz anderen Gruppe, auch gesellschaftlich, gehörte. Und als ich mit meinem Mann 75 dahin fuhr, da waren wir nun auch nicht gerade Teenager, aber doch ein jüngeres, sage ich ruhig mal, Liebespaar. Und dann hat man auch wieder ganz andere Vorstellungen, wie man seine Zeit da verbringen möchte. Also wir gehörten nie zu dieser Kampen-Elite und haben eigentlich immer mehr. Ich war ja auch schon Mutter zu der Zeit und wir waren also eben immer doch schon richtig erwachsen. Nee, also sicherlich hat sich auf Sylt vieles geändert. Das empfinde ich schon so. Es gibt auch in der Gastronomie hat sich vieles geändert. Es gibt viele Geschäfte nicht mehr, die es früher gab, die ich ganz gut fand. Und
ja, das ist spannend. Ne? Wahrscheinlich auch so viele so auch in der diese wie heißt die Haupteinkaufsstraße in der Friedrichstraße. Hat sich ja auch ganz viel gewandelt, was die alteingesessenen Geschäfte angeht. Ne?
Ja, also ich wollte da neulich mal in den Drohmarkt mal schnell eben reinrauschen, weil ich genau wusste, was ich will und bin da drin und suchte und guckte, bis ich merkte, das ist jetzt ein Souvenirgeschäft. Das ist gar kein Drohmarkt. Mehr. Das habe ich aber in meiner Art, schnell mal irgendwo reinzurauschen, gar nicht gemerkt. Nicht? Und da gibt es so einiges, was es halt eben nicht mehr gibt und was sich geändert hat. Aber es gibt natürlich trotzdem die bewährten Standards immer noch. Und ich bin in vielen Dingen sehr treu. Also ich habe an jedem Ort, zu dem ich öfter reise, auch immer meinen Friseur, weil ich seit 1975 jeden Donnerstag um 13.30 Uhr zum Friseur gehe. Und das mache ich auch auf Sylt. Und der ist auch immer noch da. Und das ist natürlich fabelhaft.
Wirklich jetzt? Also es hat sich ein Friseur. Sagen
er
Sie,
heißt
welche?
Matthias und ich grüße ihn. Hallo Matthias.
Das ist der Wahnsinn. Ja. Sie gehen seit 75 da immer zum Friseur und es ist immer auch der Matthias.
Wenn ich da bin, zu Matthias, ja.
Das ist schön. Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, also eigentlich wollen Sie auf Sylt auch immer auch so ein bisschen Ruhe haben, ne, für sich sein. Das hat ja auch einen Grund, weil Sie ja in Hamburg, und jetzt kommen wir mal wirklich auch zu dieser wunderbaren Stiftung Kinderjahre, sehr, sehr eingespannt sind.
Ja.
In diesem Jahr, nämlich 2024, feiern Sie ein ganz besonderes Jubiläum. Erzählen Sie es unseren Hörern.
Die Stiftung Kinderjahre wird tatsächlich in diesem Jahr, in 2024, schon 20 Jahre alt. Und es ist unglaublich, wie schnell diese 20 Jahre vergangen sind. Aber es ist genauso unglaublich, was wir in dieser Zeit alles erreicht haben und bewegt haben. Wir haben von Anfang an in unserer Stiftungsarbeit ausschließlich mit Schulen zusammengearbeitet. Und das kam daher, dass mein Mann die Idee hatte, Schulkleidung an Hamburger Schulen einführen zu wollen. Und dazu mussten wir natürlich Kontakt zu Schulen aufnehmen und die ansprechen und denen von unserer Idee erzählen. Und wir haben also dann erfahren, welche Sorgen Schulen hatten. 2004 hatten wir noch nicht den Ganztag. Frau Dinges-Dierich war Schulsenatorin, hat ganz viele Standorte geschlossen, weil die Schulen zu groß waren. Heute brauchen wir wieder die großen Schulen. Damals war es genau andersrum. Und wir hatten unter Kindern und Jugendlichen diese ganz fiesen Abziehdelikte. Es gab angesagte Kleidungsstücke, die jeder haben wollte. Wer die nicht hatte, machte nicht mit in der Gruppe. Und wer sie unbedingt haben wollte und nicht haben konnte, klaute Kindern diese Sachen. Auf dem Weg zur Schule wurden Kinder überfallen und diese Abziehdelikte waren ganz, ganz furchtbar. In den Turnhallen, in den Pausen, in den Umkleideräumen waren viele Kinder gar nicht sicher. Und es war damals auch, wie jetzt ja schon wieder, aber damals eben auch diese bauchfreie Mode. Vorderseits alles nackig bei den Mädchen. Hinten, darf ich das Wort sagen, das Arschgeweih.
Darf man hier alles sagen?
Hier darf man alles sagen. Also das war alles nicht so dolle. Und mein Mann fand, dass es doch viel einfacher wäre, auch in der Bewertung eines Schülers, objektiven Bewertung eines Schülers, bei einheitlicher Schulkleidung gleiche Kinder, ohne Gleichmacherei
ja
im negativen
so
Sinne,
Gang und
ja, vor sich zu haben. Und das haben wir versucht, den Schulen zu erklären. Die waren auch mit uns ziemlich einer Meinung, dass das gut ist. Aber sie haben uns auch erzählt, welche Sorgen sie sonst noch so haben. Und da ging es dann wirklich um Dinge, die uns erschüttert haben. Zum Teil, dass eben in unserer Stadt, und das ist heute noch genauso wie damals, es wird nur ein bisschen besser gehandelt, Kinder hungrig zur Schule kommen, zu Hause nicht ordentlich versorgt werden, kein Mittagessen bekommen, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen, keine Betreuung haben. Und wir haben von vielen Schulen erstmal Sorgen abgenommen und gelöst, Rechnungen bei Schulcaterern bezahlt, weil sie hoch verschuldet waren. Und ein Caterer an einer Schule in Harburg zum Beispiel sagte, also ich kann euch nächsten Monat kein Essen mehr liefern. Ich muss meine Mitarbeiter entlassen, weil ich die nicht mehr bezahlen kann, wenn ihr das Essen nicht bezahlt. Und da haben wir dann die Schulden der Schule bei dem Caterer bezahlt und dafür gesorgt, dass nun da so ein kleiner Puffer entsteht, dass sie erstmal weiter bezahlen können, und haben versucht, dass die Eltern, die säumige Zahler gewesen sind, da war die Schule total engagiert, diese Schulden auch abzahlten, sodass es langsam rund wurde. Und irgendwann kam ja dann auch der Ganztag und das Bildungspaket, Bildungs- und Teilhabepaket, wo Kinder, die halt eben schlechter gestellt sind in den Familienverhältnissen, Anträge stellen können. Dann musste man aber wieder erstmal den Familien helfen, einen solchen Antrag zu stellen, weil die Sprachprobleme da waren und so. Also es war ein ganz langwieriger Prozess, der uns auch viel Geld kostete. Und wir wollten doch über Spenden unsere Arbeit finanzieren und mussten den Spendern aber auch erzählen, was wir machen. Und jeder möchte sich ja auch schmücken mit dem Projekt, das er unterstützt. Und wenn wir denn so langatmig, wie ich es jetzt eben erzählt habe, erzählen mussten, was wir machen, also dann hatten die Leute schon keine Lust mehr zuzuhören, wenn man, ich sage jetzt ein Beispiel, eine Einrichtung unterstützt, die sich um herzkranke Kinder kümmert, ist sofort klar, worum es geht. Und wir mussten sehr ausführlich erzählen, was wir unter Chancengleichheit für alle Kinder verstehen und wie wir versuchen, das zu erreichen. Und haben uns da ganz lange durchgearbeitet. Und damals, so nach 2-3 Jahren, mein Mann starb im zweiten Jahr nach Gründung der Stiftung. Wir hatten eine unglaubliche Dynamik entwickelt, weil mein Mann eben krank geworden war und wir ihm zeigen wollten, du, wir machen es trotzdem. Also die Stiftung stirbt nicht mit dir, wir werden mit der Stiftung weiterarbeiten. Und dadurch war da wirklich eine enorme Dynamik entstanden. Und wir haben uns dann auch überlegt, wie können wir es besser machen? Wir müssen uns einen Leitfaden geben und auch eigene Projekte anbieten. Und haben da, wo ich damals sein wollte, war ich nachher in Wahrheit nach 10 oder 12 Jahren, weil so eine Entwicklung einfach Zeit braucht, bis man ein Netzwerk aufgebaut hat, bis man einen Bekanntheitsgrad aufgebaut hat, bis jemand, wenn man auf Sylt aus dem Auto steigt, sagt, Sie sind Frau Lei aus Hamburg. Das dauert einfach lange, und das haben wir aber durch eine sehr zuverlässige und gewissenhafte Zusammenarbeit mit Schulen geschafft. Und erst waren es wenige Partnerschulen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und dann ist es aber so, dass auch ein Schulleiter mal wechselt von einer Schule zur anderen oder eine Lehrkraft von einer Schule zur anderen. Und dann kommt so ein Anruf hier bei uns an, ich habe gewechselt und ich will ja meiner alten Schule nichts nehmen, aber das war so eine tolle Zusammenarbeit und ich würde mich ja freuen, wenn wir auch zusammenarbeiten könnten am neuen Standort. Und heute haben wir über 40 Partnerschulen.
Aber jetzt nochmal für mich auch zum Verständnis, das heißt, da geht es dann, Sie helfen dann diesen Schulen bei den verschiedensten Dingen, oder?
Wir haben mittlerweile 3 Projekte im Bildungsbereich, okay, über die wir mit Schulen zusammenarbeiten, und 2 Themen im sozialen Bereich. Die Projekte im Bildungsbereich gehen einmal um das Thema Berufsbildung unser Projekt Learning Kids, wo wir Kindern zeigen, wie Berufs- und Arbeitswelt ausgeht, dann sind wir ganz stark engagiert und in diesem Jahr ganz besonders aufgrund der IGLU-Studie im Bereich Lesen, Lesehilfe, Leseunterstützung schon bei 4,5-Jährigen. Bei den Vorschulkindern fängt man damit an, diese Unterstützung zu geben. Und ein drittes Thema, das hat sich in den letzten Jahren sehr aufgebaut, seit dem Klimawandel, Natur und so weiter ein großes, wichtiges Thema ist. Unser Thema heißt Natur erforschen, Umwelt, Klima und Co. Und da legen wir an vielen Schulen Schulgärten an, um Kindern in diesem Bereich Möglichkeiten zu geben, die Umwelt und alles, was mit Umwelt, Klima und Natur zusammenhängt, besser kennenzulernen und auch zu handeln und auch mal den Jahreslauf in der Natur, im Garten, in der Schule zu erleben. Dann die zwei Projekte im sozialen Bereich. Das ist einmal unser Charity Outlet. Wir haben in Stalzhoop ein großes
Stalzhoop muss man auch mal erklären, auch für die Hörer, die nicht aus Hamburg kommen. Ja. Stalzhoop ist ja jetzt nicht Blankenese und ist auch nicht Kampen auf Sylt.
Nein, es ist ein Brennpunkt. Stalzhoop ist ein absoluter Brennpunkt. Aber unsere Schulen befinden sich übrigens alle in Brennpunktgebieten. Wir haben in Hamburg ein... Es gibt ein soziales, das soziale Niveau, nach dem in Hamburg Schulen gemessen werden. Das ist der KESS-Faktor. Und der KESS-Faktor geht von 1 bis 6. KESS 1 sind Brennpunkte, Stalzhoop, Dulsberg, Rahlstedt, Jenfeld und so weiter. KESS 6 ist Blankenese, Kampen.
Okay.
Ja? Und wir sind nur an Standorten mit KESS 1, 2, maximal KESS 3 im Kontakt und unterstützen an diesen Schulen dann auch Projekte, weil die einfach einen höheren Bedarf haben und eine größere Zahl von Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderungsbedarf und auch aus sozial schlechter gestellten Familien. Und die Schulen sind sehr dankbar für unsere Unterstützungen da und ich wollte noch mal auf das Charity Outlet zurückkommen, das in Stalzhoop ist. Also den Standort haben wir gewählt, weil wir da eine günstige Lagerhalle mieten konnten. Das mussten wir ja auch alles finanzieren. Und unser Charity Outlet hatte im vergangenen Jahr, am 1. Dezember 2023, 10-jähriges Jubiläum. Da habe ich den Mietvertrag unterschrieben. Also das gibt es auch schon 10 Jahre. Und wir bekommen von einem skandinavischen Textilhersteller jeden Monat, es waren bis vor einem halben Jahr 15 Kubikmeter, jetzt sind es nur noch 18 Kubikmeter, monatlich 8 Kubikmeter Kleidung aus dem Rücklauf vom Online-Versand, also neue Kleidung, die schon mal vielleicht anprobiert wurde, aber keine Second-Hand-Kleidung. Und die wird sortiert, Männer, Frauen, Kinder, Accessoires und teilweise gewaschen, wenn das nötig ist, teilweise gebügelt. Manchmal sind kleine Reparaturen nötig, wenn da eine Naht aufgegangen ist oder ein Reißverschluss nicht in Ordnung oder eine Gürtelschlaufe oder was weiß ich. Wir beschäftigen da also 2 Näherinnen und insgesamt ein Team von 20 ehrenamtlichen Frauen. Das weiß ich so genau, weil wir gerade im Team eine Weihnachtsfeier hatten und ich brauchte 20 Plätze, die über den Monat verteilt und über die Woche verteilt in unterschiedlichen Schichten da arbeiten und sich einsetzen für geringverdienende Menschen, die zu uns kommen können und zu Preisen zwischen 1,50 Euro und maximal 10 Euro Kleidung kaufen können. 1,50 Euro kostet eine Unterhose, eine Strumpfhose und 10 Euro kostet ein richtiger, dicker, warmer Wintermantel. Und das ist
toll, weil sie ja auch, da können also auch Leute, die wenig Geld haben, bekommen Sachen und Sie können aber das Geld dann einnehmen, weil Sie es gespendet bekommen haben vor dem.
Ganz genau. Wir haben natürlich angestellte Mitarbeiterinnen dort in Festanstellung und wir haben eine Miete, die zu bezahlen ist. Mittlerweile haben wir 500 Quadratmeter da. Das fing man mit einem kleinen Raum von 100 Quadratmetern an und dann knackte und platzte es überall, dann haben wir den nächsten Raum dazugenommen und dann war das sehr komfortabel mit dem nächsten Raum, dass wir dachten, das könnte eigentlich noch besser werden, wenn wir noch einen Raum hätten. Und so ist es dann, nicht? Also wir haben tatsächlich heute 500 Quadratmeter dort und eine komfortable Verkaufsfläche, die den Menschen, die zu uns kommen, auch ein Gefühl gibt von Wertschätzung. Sie kaufen ja. Sie kriegen nichts geschenkt, sie kriegen nichts zugeteilt und sie können in einer Konsumsituation Kleidung auswählen. Manches müssen wir reglementieren, weil wir auch so ein bisschen beschummelt werden hier und da, aber das ist vielleicht manchmal so und müssen aufpassen, dass einer nun nicht 10 Wintermäntel kauft, die wir dann in 4 Wochen bei eBay wiederfinden. dann werden wir auch böse und rufen
das
auch
kann
mal
ich verstehen.
Die Kunden, wenn die reinkommen, alle zusammen. Und dann sage ich so, jetzt hören Sie mal alle zu. Das ist jetzt passiert, das haben wir festgestellt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen es war. Und Sie können heute alle hier einkaufen, alle. Aber derjenige, der es war, darf ab morgen nie wiederkommen. Und tatsächlich...
Es wirkt.
Es wirkt.
Na, hatten Sie noch eine soziale Sache, die Sie dazu machen?
Also ja, das ist das Zweite. Wir vertüdeln uns hier, Herr Gastorf. Ich merke das schon. Die Zeit ist viel zu kurz.
Ja, genau. Ja,
nein, das zweite Thema ist tatsächlich Schulfrühstück.
Oh, das ist ganz wichtig.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt die wunderbare Einrichtung Brotzeit, den Verein Brotzeit von Uschi Glas aus München, der auch hier in Hamburg ganz aktiv an ganz vielen Schulen Schulfrühstück anbietet. Damit das System von Brotzeit funktioniert, müssen aber an einer Schule mindestens 30 Kinder an diesem Frühstück teilnehmen. Und das Frühstücksangebot richtet sich nur an Grundschulen. Und wir haben manchmal kleine Grundschulen, da möchten nur 12 oder 15 Kinder kommen und frühstücken. Und da greift das Angebot dann nicht. Und wir haben unsere Stadtteilschulen mit 5- und 7- und 9-Klässlern, die auch Hunger haben. Und wir haben an einer Schule, wir haben in Hamburg auch Bildungseinrichtungen, die heißen Rewe BZ. Das sind Schulen für Kinder mit ganz extremem Förderbedarf. Und wir haben seit 15 Jahren in unserer Partnerschaft ein Rewe BZ in Wilhelmsburg, die einmal für ein besonderes Essen, damit Kinder sehen, wie ein schön gedeckter Tisch aussehen kann und wie man schön, hübsch und diszipliniert zusammen essen kann, uns um Unterstützung gebeten. Und da haben wir denen nicht nur die Lebensmittel ermöglicht zu kaufen, sondern haben über einen Geschirrverleih ihnen Schüsseln und große Löffel und so etwas alles angemietet. Und sie konnten das Essen schön machen, alle zusammen. Und die Lehrer sagten nämlich damals zu der Zeit, wir mögen nicht mal mit den Kindern zusammen essen, so furchtbar ist das. Die haben einfach keine Tischkultur, die wissen überhaupt nicht, wie man ordentlich isst. Und wir würden es denen so gerne beibringen. Und das hat da Schule gemacht. Die haben, also die seit 15 Jahren funktioniert das System da, dass die alle zusammen gepflegt und appetitlich essen. Und seitdem bekommen die für uns, von uns ein Budget, um selber Produkte einzukaufen für ein gesundes Frühstück, die sie gerne haben möchten, die den Kindern schmecken, die sie gut finden, und die bereiten das Frühstück selber. Und wir haben dann, wenn wir von anderen Schulen hörten, ja, das ist toll, das würden wir auch gerne machen und wir hätten auch die Manpower, das durchzuführen, denen auch ein Budget angeboten und haben gesagt, wenn ihr das selber hinkriegt und uns die Einkaufszettel also wirklich nachweist, wir wollen schon sehen, ob da nicht Filterkaffee oder so etwas gekauft wird, dann machen wir das. Und wir haben jetzt inzwischen 5 Schulen, denen wir auf diese Weise Schulfrühstück finanzieren. Super. Und eben auch Stadtteilschulen, Schulen für ältere Kinder. Und das ist einfach ganz, ganz toll, dass wir so jetzt dieses ganz wichtige Thema auch nochmal anpacken können.
Wie, das Ganze muss ja finanziert werden. Das heißt, wie bekommen Sie die Spenden? Was tun Sie dafür? Wie sammeln Sie Spenden? Also,
ja, es gibt Fundraising-Veranstaltungen, die wir machen. Wir feiern 3-mal im Jahr. Wir feiern unseren Neujahrsempfang, der schon in wenigen Tagen stattfinden wird, anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums, nämlich am 5. Februar im Planetarium Hamburg, wo seinerzeit vor 20 Jahren auch unsere Gründungsveranstaltung, unsere Auftaktveranstaltung gewesen ist. Wir feiern immer einen Ladies Lunch, immer Dienstag nach Ostern. Darum muss ich Ostern immer schnell von Sylt wieder weg. Dienstag nach Ostern ist Ladies Lunch. Das ist bei vielen Hamburgerinnen ganz fest im Terminkalender schon eingetragen. Und dann feiern wir nicht ganz regelmäßig, aber so oft wir können, einen Indian Summer. Weil ich das einfach schön finde vom Thema her. Und wir finden auch eigentlich immer eine schöne Stätte, an der man auch hier bei uns in der Stadt in Hamburg ein Indian Summer feiern kann. Und wir haben ein großes Netzwerk und bekommen oftmals so fantastische Geschenke, dass wir zu einem Konzert einladen dürfen. Und wenn wir dann einladen, braucht niemand etwas für die Karte, Eintrittskarte zu bezahlen. Aber man versteht, dass man uns dafür vielleicht ein Dankeschön in Form einer Spende machen könnte. Und so finanzieren wir uns tatsächlich ausschließlich über Spenden und kommen damit auch prima zurecht. Und was ich noch sagen möchte, dieses Thema Schulfrühstück und Pausenbrot nennen wir es, das finanzieren wir über Fundbrot Bon spenden. Wir haben bei vielen, es ist wirklich wahr, Sie zucken mit dem Auge. Wir haben bei vielen Edeka-Märkten in unserer Stadt Pfandbonkästen an den Leergutautomaten hängen. Und man kann dort entweder, heute gibt es oftmals schon die Spendentaste, aber bei vielen wird auch noch der Papierzettel reingeworfen. Man kann dort sein Pfandgeld spenden. Und wir sammeln das ein. Wir haben mehrere Ehrenamtliche, die losgehen, ich selber auch, die diese Pfandbons leer machen, die dann mit dem dicken Paket Pfandbons an die Kasse nehmen. Alle Kunden hinter einem fallen in Ohnmacht und denken, um Gottes Willen, wie lange dauert es jetzt? Aber man kommt mit den Menschen ins Gespräch. Man kann sich dafür entschuldigen, dass es jetzt wahrscheinlich 5 Minuten dauern wird. Aber auch, warum wir das machen. Und man stößt überall und immer auf Verständnis. Und wir bekommen fast komplett unsere Schulfrühstück-Aktion über Pfandbonspenden abgedeckt. Die Spenden gehen im Moment etwas zurück, weil Lebensmittel teurer geworden sind, weil viele Leute ihren Pfandbon selber brauchen. Aber ich glaube, ich darf das ruhig sagen, weil wir das ja auch veröffentlichen, im Jahr 22, die Zahl von 23 habe ich noch nicht. Im Jahr 22 hatten wir über 50.000 Euro Einnahmen aus Pfandbonspenden. Und das sind Bons zwischen 8 Euro und vielleicht auch mal 6,50 Euro, wenn 2 Leergutkartons dabei waren.
Ja, ist aber toll.
Das und so ist eine kann Fleißarbeit.
Auch, und so kann auch jeder Hamburger mithelfen sozusagen. Sie haben schon gesagt, genau, am 5. Februar ist 20-jähriges Jubiläum und dann machen Sie ein Planetarium, wahrscheinlich mit ein paar hundert Gästen, gehe ich mal von
ja,
aus.
Ja, das Planetarium hat 253 Plätze. Die werden wir nicht alle füllen, aber ich denke doch, dass wir knapp unter 200 sein werden.
Und Sie sind ja so diejenige, die das, Sie zeigen ja den vollen Einsatz. Das heißt, Sie sind ja eigentlich sind Sie den ganzen Tag dafür im Einsatz, ja. Muss man sagen.
Ja.
Und das seit 20 Jahren, das ist ganz toll. Und darum, glaube ich, auch ist es dann für Sie so schön, um jetzt noch den Bogen zu spannen, weil wir schon wieder überziehen, das wir überwetten das. Nein, aber das, darum ist es, glaube ich, für Sie auch so schön, weil wir über Sylt sprachen, dass Sie dann mal so eine Auszeit haben. Können Sie, oder ja. Sind Sie da auch mit der Stiftung die ganze Zeit im Gange?
Also das Telefon ist, wann immer niemand im Büro ist, auf mein Handy umgeleitet, weil man nie weiß, warum man jetzt erreicht werden muss. Das kann manchmal nicht wichtig sein, aber es kann auch mal ganz wichtig sein. Und wenn es nicht wichtig ist, muss ich mich ja nicht lange damit aufhalten. Und wenn es wichtig ist, bin ich da. Und das ist mir das Allerwichtigste. Und ich lese natürlich auch immer meine E-Mails. Das iPad ist immer mit unterwegs. Und wenn ich hier, ich wohne ja auch hier, und wo wir unser Stiftungsbüro betreiben. Und wenn ich dieses Pling höre, dass eine Mail kommt, gucke ich auch nach, was ist los. Und ich kann das auch, weil ich ja allein lebe. Es sitzt keine Familie mir im Nacken, die jetzt Essen gekocht haben möchte, Schularbeiten beaufsichtigt oder sonst etwas. Und mein Hund ist sehr anspruchslos und freut sich, wenn ich für ihn Zeit habe, beziehungsweise für sie, und ist immer zufrieden und treibt mich auch nicht. Also ich kann es mir wirklich richtig gut erlauben, ohne schlechtes Gewissen, alle meine Zeit für die Stiftung einzubringen.
Das
und
ist
ich tue es gern.
Das ist toll, aber ich habe noch eine Idee. Wie wäre es denn eigentlich mal mit so einem Charity-Event auf Sylt?
Ja, toll. Ganz toll.
Also wenn das jetzt jemand hört, da hätten Sie auch Lust.
Ja, da hätte ich große Lust zu. Da müssen wir eine schöne Idee spinnen.
Super, das finde ich ganz toll. Ganz herzlichen Dank, Hanne Lorelei.
Danke Ihnen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.